Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Strippenzieher und Tarifdschungel. Das ist der Podcast von Teltarif.de. Hallo Michael.
Hallo Markus.
Nebenkostenprivileg ist das Stichwort heute. Kabel-TV. Was kann man dazu grundsätzlich sagen? Alexander Kuh, unser Kollege, hat ja schon in den vergangenen Jahren dieses Thema ziemlich rührig verfolgt, darüber berichtet. Was ändert sich da konkret für Mieter oder auch für Vermieter?
Ja, erstmal werden natürlich einige jetzt denken, was für ein Privileg, welches Privileg haben wir? Denn es gab zuletzt tatsächlich mal eine Umfrage von WaipuTV, also im Auftrag von WaipuTV, und da haben die festgestellt, dass kaum jemand etwas überhaupt mit diesem Begriff anfangen kann, aber kaum auch jemand weiß, welche Privilegien oder auch aus Sicht anderer Anbieter Nicht-Privilegien, wenn man so will, Mieter oder auch Eigentümer im Moment haben. Nee, es geht nämlich darum, dass jeder kennt das, der zur Miete lebt. Es gibt ja da immer eine Nebenkostenabrechnung. Mhm. Wenn die mal aufgedröselt wird, dann steht dann unter Umständen da auch mit drin Anschlussgebühren, Kabelanschluss. Das heißt also, das Ganze wird über die Nebenkostenabrechnung mit abgerechnet. Egal, ob man jetzt den Kabelanschluss wirklich aktiv nutzt oder nicht, ein Mieter muss bis jetzt das Geld dafür zahlen. Es ist allerdings der Gesetzgeber hingegangen und hat das Ganze schon 2021 normalerweise abgeschafft. Es gibt allerdings jetzt noch eine Übergangsfrist, die geht bis zum 30. Juni im nächsten Jahr. Und das heißt, so lange läuft das Ganze noch weiter. Und klar, man kann dadurch auch Vorteile sehen, dieses Nebenkostenprivilegs. Dadurch wurde nämlich für den Einzelnen, gerade in Mehrfamilienhäusern, da wo es halt viele Teilnehmer gibt, da war der Kabelanschluss natürlich für den Einzelnen bis jetzt relativ günstig. Das Problem allerdings auf der anderen Seite war, man musste das Geld zahlen. Und da sind natürlich vor allem Anbieter, andere Anbieter von anderen Verbreitungswegen wie IPTV, jetzt beispielsweise WaipuTV, Zattoo oder jetzt auch die Deutsche Telekom ja auch mit IPTV oder auch
Freenet TV.
Freenet TV über Antenne, selbst der klassische Satellitenempfang. Die fanden das natürlich nicht so toll, denn der Anreiz zum Umstieg war natürlich bis jetzt relativ gering gewesen, weil die Leute ja gesagt haben, ja, wir zahlen ja hier für einen Kabelanschluss. Ne? Mhm. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, dieser Kabelanschluss, der beinhaltet da wirklich nur den Grundanschluss mit einem Grundangebot, das heißt, alle, die ein bisschen mehr wollten, Internet via Kabel beispielsweise oder auch zusätzliche Pay-TV-Pakete, generell selbst Privatsender in HD-Qualität, da musste man auch jetzt schon noch extra zahlen. Ne? Und wie gesagt, das fällt dann jetzt tatsächlich zum 30. Juni 2024 weg. Jetzt ist erstmal die Frage, was passiert dann mit den jetzigen Kabelkunden? Stand jetzt wird der Kabelanschluss eventuell für den Einzelnen dann teurer, weil der muss dann genauso zahlen, als ob er ein Einfamilienhaus hat und dann ganz normal, klassisch dann halt den Vertrag mit dem Kabelnetzbetreiber abschließt. Es heißt allerdings schon, dass die Kabelnetzbetreiber dort allerdings auch an diversen Rabatten arbeiten, dass es eventuell dann doch wieder im Endeffekt ein bisschen günstiger wird, auch wenn dieses Privileg wegfällt. Also das heißt also, es gibt dann den Kabelanschluss nicht mehr mit der Nebenkostenabrechnung, sondern jeder ist dafür dann selbst zuständig. Aber es kann natürlich sein, dass die Kabelnetzbetreiber dann doch, weil sie natürlich auch Kunden halten wollen, dann zum Start zumindest mal auch wieder Rabattaktionen anbieten, dass dann vielleicht die Leute doch nicht mehr zahlen, als sie im Moment zahlen, zumindest mal für die erste Zeit. Und dass dann halt der Anreiz dann doch nicht geschaffen wird, den Verbreitungsweg zu wechseln.
Die Frage ist natürlich, wie das funktioniert. Dann nimmt Mieter A weiterhin Kabel-TV, Mieter B entscheidet sich, ach, mir reicht Streaming über meinen DSL-Anschluss, Mieter C geht vielleicht auf Satellitendirektempfang oder auf DVB-T. Das muss ja auch technisch schon irgendwie gelöst werden, dass dann wirklich die Leute, die kein Kabel mehr gebucht haben, auch kein Kabel empfangen können.
Ja, das ist eine gute Sache. bis jetzt wurde das tatsächlich so geregelt. Ich meine, ich kenne selbst schon den Fall. Ich habe mal in einer Wohnung gelebt, wo ich das Kabel-TV, also das wurde da nicht über Nebenkosten abgerechnet. Das war eine kleine Wohneinheit mit nur 4 oder 5 Parteien waren damals drin. Und jeder musste halt selbst den Kabelanschluss zahlen. Wir hatten den damals gekündigt, weil ich halt eine Satellitenschüssel auf dem Balkon aufgebaut hatte. Und ja, dann ist ein Techniker gekommen, damals noch von der Deutschen Telekom als Kabelnetzbetreiber und hat dann die Dose einfach versiegelt. Das heißt also, ich konnte da kein Kabel mehr reinstecken, aber an sich wäre der Kabelanschluss noch aktiv gewesen. Das heißt, wenn ich da hingegangen wäre mit einem mit einem Schraubendreher und hätte diese Versiegelung wieder rausgebrochen, hätte ich ganz normal auch wieder ein Kabel reinstecken können, hätte dann natürlich dann illegal geschaut. Ne?
Vor 30 Jahren war es noch anders. Vor 30 Jahren war es so, dass die Programme, die ortsüblich empfangbar waren am jeweiligen Standort, tatsächlich über Kabel empfangen werden konnten. Weiterhin, also auch wenn du das eigentlich gar nicht gebucht hattest, weil halt die terrestrische Antenne weggefallen ist, da wurden spezielle Kabeldosen gesetzt, die halt praktisch nur den Frequenzbereich, also es wurde bei der Frequenzbelegung dann auch darauf geachtet, dass praktisch die ortsüblichen Programme in einem Frequenzbereich waren und die zusätzlich herangeführten Programme in einem anderen Frequenzbereich oder benachbart halt, sprich die Leute, die kein Kabel wollten, haben trotzdem Kabel bekommen, haben aber eben nur in unserem Fall Rhein-Main-Gebiet, ARD, ZDF, Hessen 3, wie es damals noch hieß, Bayerisches Fernsehen, wie es damals noch hieß, und Südwest 3 empfangen. Aber vielleicht sogar noch Sat.1, das wurde ja damals als ortsüblich vom Sender Mainz bis Hanau hinten raus eingespeist. Aber eben kein RTL Plus, wie es damals hieß, das ist nicht der Streamingdienst, nein, der Fernseher, der 84 gestartet ist, oder auch Dreisat oder ähnliche Angebote, die waren dann eben nicht zu empfangen, ganz unabhängig von Sonderkanälen und ähnlichen Geschichten. So wurde das damals gelöst. Du hattest also trotzdem Kabelfernsehen, weil das halt die Versorgung in der Liegenschaft war, aber eben nur die ortsüblichen Programme. Das wiederum hat dann auch nichts gekostet.
Ja, genau. Und man könnte auch heute etwas nehmen, was nach wie vor nichts kostet und im Endeffekt das Angebot genauso mickrig ist. Vielleicht ein bisschen mehr, weil es gibt noch ein paar Spartensender dazu, denn jeder Fernseher ist ja heute ein Multifunktionsempfänger. Das heißt also, jeder Fernseher, den man heute hat, wenn man nicht gerade tatsächlich noch einen alten Röhrenfernseher hat oder irgendwas Uraltes, hat man dann in der Regel auch die Möglichkeit eines DVB-S-Anschlusses für Satellit und auch DVB-T und T2 ist noch mit drin. Gut, in Deutschland wird halt nur noch T2 ausgestrahlt. Mhm. Und da kriegt man zumindest mal das Grundangebot der öffentlich-rechtlichen Sender kostenlos. Wer mehr will, müsste dann halt zum Beispiel über Antenne Freenet TV abonnieren. Dann wären wir schon jetzt bei der ersten Alternative. Gut, Freenet TV hatte zuletzt in den letzten Jahren stetig Kunden verloren. Es ist immer noch wirtschaftlich, aber ich sag jetzt mal, zufrieden, richtig zufrieden ist die Mutter Freenet mit diesem Ding im Moment nicht.
Es ist halt auch blöd. Es ist eine blöde Situation für Freenet im Endeffekt. Es macht auch keinen Sinn, jetzt da noch megamäßig zu investieren, vielleicht auch eine neue Werbekampagne mal zu machen oder so, weil man ja gar nicht weiß, wie geht es mit den Frequenzen, auf denen DVB-T, DVB-T2 momentan stattfindet. Wie geht's weiter? Das wird sich ja frühestens Ende des Jahres entscheiden.
Ja, richtig, genau. Ob dann wirklich die Frequenzen auch weiter für den Rundfunk zur Verfügung stehen. Deswegen geht Freenet TV jetzt eine ganz neue Richtung. Man schielt natürlich auch auf Mitte nächsten Jahres und sagt, dass zumindest mal dieser Abwärtstrend, den wir im Moment da erleben, also es gab ja mal knapp über 1 Million Abonnenten, inzwischen hat man fast die Hälfte verloren, kann man sagen. Und also wir reden dann von zahlenden Zuschauern, die also wirklich dann auch die Privatsender in HD dann noch dort Freenet TV abonniert haben und nicht nur die kostenlosen, unverschlüsselten Angebote von ARD, ZDF und so ein paar wenige Privatsender. Das sind eher unattraktive Sender, Shoppingkanäle, Bibel-TV und so weiter. Das wird tatsächlich kostenlos und unverschlüsselt über Antenne ausgestrahlt, wenn man überhaupt im Sendegebiet von T2 ist. Das kommt halt auch noch dazu. Das hat sich weitgehend in der letzten Zeit auf die Ballungsräume konzentriert. Also viele ländliche Regionen, wie beispielsweise die Schwäbische Alb und so weiter und so fort, da gibt's überhaupt keinen Fernsehen mehr über Antenne. Das heißt also, dieser alternative Weg, der fällt dann auch weg. Ja, also wie gesagt, Freenet TV schielt natürlich auch auf den Wegfall des Nebenkostenprivilegs und hofft, dass dann die Zahlen, die zahlende Kundschaft dann über Antenne auch wieder etwas hochgeht. Man will das Ganze zusätzlich schmackhaft machen mit so einem Hybrid-Stick. Das heißt also, dieser hybride Stick kann dann nicht nur die Programme von Freenet TV über Antenne empfangen, sondern hat dann auch noch die Möglichkeit, auch noch internetbasierte Programme zu empfangen. Beispielsweise das Paket von Waipu TV. Mhm. Und damit hat man natürlich schon eine ganz schöne Auswahl. Ob die Kunden das natürlich wirklich dann auch annehmen, das muss man dann halt schauen. Ne?
Das ist die Frage. Wie sehen die Kosten momentan? Wie gesagt, das ist ja, hast du schon gesagt, unterschiedlich aus, je nachdem, wie groß dann die jeweilige Liegenschaft ist, wie viele Wohneinheiten da versorgt werden, welche Rabatte es gibt. Ja, da ist halt dann die Frage, was ist im Endeffekt der günstigere Weg? Ich meine, man bekommt Magenta TV auch ohne Telekom-Anschluss, wenn man sich 2 Jahre bindet für 10 Euro im Jahr, im Monat. Ja, wäre schön. Da ist dann sogar schon der HD-Empfang der Privaten inklusive für den Preis und da ist RTL Plus sogar noch inklusive. Jetzt nur das Videoangebot, die ganzen Audiosachen kann man bis heute nicht zubuchen als Magenta TV-Kunde, aber für 10 Euro, ich habe die Privaten schon in HD, die müsste ich im Kabel extra zahlen, die müsste ich ein höherwertiges Paket im Endeffekt bei Waipu TV, bei Join, Zatu müsste ich das kostenpflichtige nehmen, bei Zatu Free sind nur die öffentlich-rechtlichen Programme in HD. Also da ist dann wirklich die Frage, was ist der günstigere Weg? Was ist auch der Weg des geringsten Widerstands, auch Anschaffungswiderstands für den Kunden? Ich sag mal so, ein Breitband-Internetanschluss ist in den meisten Haushalten schon vorhanden. Da irgendein Streaming-Stick an den Fernseher per HDMI zu hängen oder wegen mir an Apple TV, an Fire TV, Chromecast, ist ja völlig egal. Das ist eigentlich für fast jeden Privatkunden machbar. Wenn wir jetzt von einer DVB-T-Antenne, Zimmerantenne reden, die aber, du hast schon angesprochen, auf dem Land gibt's oft schon gar kein DVB-T mehr, bewegt man sich abseits der Ballungsgebiete, braucht man oft eine Außenantenne, da ist dann wieder der Fachhandel gefragt, den es aber kaum noch gibt. Also das ist alles ziemlich schwierig. Wahrscheinlich läuft es in vielen Fällen dann doch auf Streaming hinaus, denke ich mal. Zumal es ja auch mit Join, mit Waipu TV, mit Zatu, wer öffentlich-rechtlich guckt, kann auf die Mediatheken zurückgreifen, zahlt dann gar nichts extra. Also ich glaube, für viele geht's in Richtung Streaming, von wegen der Anschluss ist eh schon da. Und den Stick, der richtet sich ja menügeführt fast von selbst ein, kann man sagen.
Ja, du hast natürlich eine Sache so schön angesprochen. Der Anschluss ist eh noch da. Vielleicht ist er dann nicht mehr da, denn viele bedenken dann auch gar nicht, dass sie inzwischen auch über Vodafone beispielsweise auch den Internetanschluss nutzen.
Das ist ja dann aber sowieso eine Sache, die du separat gebucht hast.
Ja, das ist richtig. Und trotzdem muss man das halt auch bedenken, dass wenn man dann wirklich alles kündigt, dass dann quasi dann eventuell dort auch der Internetanschluss auch noch vorhanden ist. Und es geht hier dann generell auch mal um die Bereitstellung überhaupt. Denn
ja, klar.
Ohne dass man halt das Grundangebot hat, den Grundanschluss hat, kann man auch das Internet nicht nutzen von Vodafone. Und von daher muss man da halt tatsächlich auch mal dann ein bisschen aufpassen, dass das dann nicht auch wegfällt. Aber im
Endeffekt Vodafone macht momentan in dem Zusammenhang, haben wir auch schon drüber berichtet auf Teltarif.de, eine Aktion läuft bis Oktober, hat am 9. Mai angefangen, geht bis Oktober, wo man GigaTV bewirbt, und zwar speziell GigaTV Cable, für Neukunden im ersten Jahr tatsächlich ohne Grundgebühr, erst danach werden die 14,99 berechnet. Wer das Ganze mit Vodafone Premium bucht, Der zahlt im ersten Jahr tatsächlich nur 4,99, danach 19,99. Da kommen dann zusätzlich, ich nehme an, das sind dann hauptsächlich die privaten, 20 Programme in HD, die im Grundpaket nicht enthalten sind. Und jetzt kommt's, wer den Gigabit-Tarif Internet zubucht über Kabel, der bekommt sogar den Giga-TV-Anschluss inklusive Netflix im ersten Jahr grundgebührfrei. Erst danach fallen dann 25,99 im Monat an. Also man sieht, die Kabelnetzbetreiber sind auf der Hut und versuchen mittlerweile auch mit solchen Mitteln vielleicht Kunden langfristig an sich zu binden, auch wenn dann vielleicht der Kabelanschluss spätestens nächstes Jahr bei dem einen oder anderen in Frage gestellt wird.
Ja, jetzt haben wir ja schon darüber geredet, welche Alternativen es gibt. Wir haben ja die Antenne angesprochen. Wie gesagt, Freenet TV mit dem doch sehr stark eingeschränkten Angebot. Es gibt die, man muss da halt auch unterscheiden, die OTT oder die IPTV-Angebote. IPTV, wie gesagt, Magenta TV der Telekom. Als aber, Klassiker.
Aber halt auch kaum noch in der Vermarktung. Telekom vermarktet auch fast nur noch OTT. Den ganz, ganz lange populären und vermarkteten Media Receiver MR401, den gibt's bei der Telekom mittlerweile gar nicht mehr. Den 601, der zusätzlich SAT empfangen kann, der wird, glaube ich, noch vermarktet. Aber selbst die Telekom sagt mittlerweile, wir haben mit Magenta TV One, heißt so, glaube ich, eine sehr leistungsfähige, auf Android-TV basierende Box, ist aber für OTT. Also selbst die Telekom macht kaum noch IP. Also ich glaube, dieses echte IPTV im geschlossenen Netz, das ist auf dem absteigenden Ast. Wobei man eins sagen muss, die Telekom, ich weiß nicht, wie es bei Vodafone ist oder bei 1&1 auch, die Telekom hat das wirklich gut hinbekommen, dass du zumindest Magenta TV auch über OTT am Telekom-Festnetzanschluss nutzen kannst, ohne irgendwelche Benutzerdaten oder so reinzuhämmern. Nein, das Gerät erkennt automatisch, ach guck, an dem Anschluss ist Magenta TV geschaltet, bucht automatisch ein, ohne Benutzername etc., ohne Passwort, funktioniert wunderbar, feine Sache.
Ja, funktioniert das wirklich wunderbar. Also ich meine, ich bin
ja,
jetzt auch
ja, ich hatte das ja bis vor ein paar Monaten. Ich habe ja lange Zeit Magenta TV genutzt, jetzt wieder Satelliten direkt empfangen. Und ein aus der Schweiz stammendes IPTV-Angebot, ja, hat eigentlich tatsächlich funktioniert. Ich bin auch nicht bei Magenta TV weg, weil ich unzufrieden wäre. Nur da die Satellitenempfangsanlage sowieso vorhanden ist, macht es eigentlich keinen Sinn, da zusätzlich für IPTV zu investieren. Aber an sich ein tolles Angebot. Und das, was ich gerade beschrieben habe, ist tatsächlich bei mir aus der Praxis, hat A funktioniert über so ein Magenta TV One. Man konnte auch ein Apple TV verwenden mit der Magenta TV App. Gibt's ja sogar eine eigene Magenta TV Fernbedienung, die dann optimiert ist auf den Telekom-Dienst. Also auch solche Geräte haben dann automatisch erkannt, alles klar, den Festnetzanschluss kenne ich, ich nehme mal die Zugangsdaten, wenn du mir das geschafft hast, musst es bestätigen, hätte ja auch sein können, du bist bei mir zu Besuch, hast Magenta TV OTT gebucht, dann könntest du trotzdem deine eigenen Zugangsdaten natürlich verwenden, aber ansonsten muss ich sagen, sehr benutzerfreundlich, hat wunderbar geklappt.
Ja gut, und das muss man natürlich jetzt auch mal bedenken, IPTV hat ja natürlich den Vorteil, es ist halt Point to Multipoint, das heißt also, es wurde einmal das Signal ausgestrahlt an unbegrenzt viele Teilnehmer, während die klassischen OTT-Angebote, Vibro-TV, Zattoo und so weiter, das ist halt immer noch eine, wenn man so will, eine klassische Internet-Streaming-Verbindung. Ja. Und das heißt also, da werden die Kosten natürlich auch für den Anbieter immer stärker. Und es gab in Vergangenheit halt auch das ein oder andere Problem schon. Gerade bei viel genutzten Streams, sage ich jetzt mal als so ein Klassiker, Fußball-Weltmeisterschaft, wenn sie nicht gerade in Katar stattfindet. Und das sind natürlich Sachen, würdest du denn empfehlen, tatsächlich kann man sich komplett unabhängig machen von den klassischen Rundfunkwegen und so ein Angebot wie Zattoo, Vipro TV und so weiter dann wirklich als Standalone nutzen?
Also auch ein Kabelanschluss kann mal ausfallen. Auch eine Satellitenempfangsanlage kann witterungsbedingt mal Probleme machen. Gut, DVB-T, wenn ich gerade die Antenne runterkracht, würde ich schon sagen, einmal eingerichtet läuft's. Aber ansonsten, also ich nutze tatsächlich mittlerweile der Sohn. Wow, weil es günstiger ist als ein Sky-Abo. Und nutze darüber tatsächlich auch die Massenattraktion, also sprich Sportübertragungen und sowas. Ich habe so den Eindruck, diese früheren Probleme, über die wir ja auch auf teltarif.de oft berichtet haben, das gehört dann doch zu 99% oder 99,9 irgendwas Prozent der Vergangenheit an. Und wie gesagt, kurze Ausfälle kann es im Kabelfernsehen oder wo auch immer tatsächlich auch mal geben. Aber ich kann mich tatsächlich an keinen Ausfall in letzter Zeit erinnern. Ist natürlich teilweise auch ein bisschen Sache des jeweiligen Anbieters. Es gibt natürlich Anbieter, die programmieren ihre App nicht ganz so intelligent. Beispiel, kennen jetzt nicht so viele wahrscheinlich, Tennis Channel International, der die WTA-Turniere abgesehen von Grand Slam überträgt. Die haben leider eine App, die sich nicht automatisch aktualisiert, was früher bei der Sony übrigens auch so war. Die haben das mittlerweile im Griff. Das heißt, ich schaue heute Abend Match X. So, dann schalte ich aus. Am nächsten Abend gehe ich wieder rein. Vielleicht ist die App noch geöffnet oder ist im Multitasking beim Apple TV, sage ich jetzt mal, noch drin. Und was bekomme ich? Ich bekomme genau die Matches vom Vorabend wieder angezeigt, nicht die aktuellen. Das heißt, ich muss dann rausgehen, aus dem Multitasking-Menü die App rausschmeißen, dann neu öffnen. Das ist halt nicht so richtig endkundenkompatibel. Also da ist dann von Seiten mancher Programmanbieter oder Plattformanbieter auch das eine oder andere noch zu sagen. Wie gesagt, die großen, das Sohn war lange Zeit ein Riesenproblem. Auch das Problem mit der App-Aktualisierung beim Öffnen war tatsächlich ein Riesenproblem. Speziell bei Apple-Geräten hat das Sohn bis einschließlich vergangene Fußballsaison, also bis zum vergangenen Sommer, massive Probleme gemacht. Du konntest das eigentlich nicht sinnvoll nutzen, muss man ehrlich sagen. Aber seit dieser Saison kein Problem. Eine Ausnahme, Amazon. Amazon Prime Video überträgt ja dienstags Fußball Champions League immer ein Topspiel. Da muss ich sagen, bin ich mit der Übertragungsqualität überhaupt nicht zufrieden. Da kommt es immer wieder zu Aussetzern, Problemen, Ton und Bild sind nicht synchron oder so. Ganz ehrlich, so ein Anbieter sollte man dann vielleicht auch die Übertragungsrechte wieder wegnehmen. Das muss dann nur UEFA auch merken. Aber das ist tatsächlich, vielleicht kriegen die es ja auch irgendwann hin, aber wieder, wow, ehemals Sky Ticket oder auch Sky Go, für praktisch die Streaming-Option für normale Sky-Verträge, muss ich sagen, The Zone oder auch Tattoo, Waipu, Join, das läuft eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut. Bei Discovery Plus gibt's noch ein Problem, und zwar tatsächlich auch im Sportbereich Livestreams, überhaupt kein Problem. On Demand über Apple TV, Fehlermeldung. Neuerdings laufen die Vorschaltwerbungen wieder, aber der eigentliche Stream hinten nach nicht. Das ist natürlich auch nicht optimal. Aber ansonsten, also gerade für Live-TV, sage ich mal, ist das eigentlich mittlerweile wirklich unproblematisch.
Gut, dann haben wir den Weg jetzt auch angesprochen als mögliche Alternative. Wie gesagt, wir haben jetzt die Antenne, wir haben IPTV, wir haben jetzt die OTT, also die klassischen Streaming-Angebote. Bleibt noch, du hast es eben auch schon mal kurz erwähnt, der Satellitendirektempfang. Ist natürlich eine schöne Sache. Man kauft einmal die Hardware, eine Antenne und eventuell noch, wenn man ihn überhaupt noch braucht, einen Receiver. Denn wie gesagt, die meisten Fernseher heute haben auch einen DVB-S, ja. S2-Tuner mit eingebaut. Das heißt also, es ist dann schon drin. Man braucht also tatsächlich dann nur noch die Satellitenantenne. Aber genau da geht auch das Problem schon los. Ich meine, wenn man ein schönes Einfamilienhaus auf dem Land hat irgendwo, dann hat man bestimmt auch ein schönes Gärtchen dazu. Dann hat man auch eine Möglichkeit, dort eine Satellitenantenne ohne Probleme aufzubauen. Man hat freie Sicht auch zum Satelliten. In den Städten sieht es natürlich schon wieder ganz anders aus. Das heißt also, viele haben Wohnungen, da geht, selbst wenn man es dürfte, würde der Satellitenempfang dort mit einer eigenen Antenne nicht funktionieren, weil der Balkon so oder die Terrasse so dumm ausgerichtet ist, dass halt kein Blick zum Satelliten möglich ist. Das heißt also, der Satellitendirektempfang fällt dort schon mal weg. Dann gibt's aber auch noch den klassischen Fall, man hat Balkone und so weiter und so fort, könnte rein theoretisch dort eine Satellitenantenne aufbauen und darf es nicht, weil es immer noch ganz viele Vermieter gibt, die sagen, wir wollen das hier nicht haben. Es stört irgendwie das Bild, das einheitliche Bild der Wohnung, sieht unästhetisch aus und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Mietverträge, wo tatsächlich drin steht, die Installation einer Satellitendirektempfangsanlage ist nicht erlaubt. Nun muss man da allerdings auch mal differenzieren. Ja, wie wird die Antenne aufgestellt? Natürlich ist es tatsächlich so, wenn man da ein Loch bohrt und die Antenne dann irgendwo an der Hausfassade montieren möchte, da geht tatsächlich das Recht des Eigentümers vor dem Recht des Zuschauers, weil es halt, wie gesagt, dessen Eigentum ist. Anders ist es, wenn man eine Antenne einfach nur aufstellt. Es gab da zahlreiche Prozesse, auch vor Gericht. Und fast alle sind so ausgegangen, dass gesagt wurde, ja, ein bloßes Aufstellen einer Antenne auf dem Balkon, beispielsweise auf einem 0815 Ständer, gibt's ja zu kaufen. Das ist nichts anderes, als wenn man Wäscheständer aufstellt auf dem Balkon. Das heißt also, das muss dann auch der Vermieter tolerieren. Ein bisschen tricky ist dann noch, wie das Kabel reingeführt wird, denn auch da müsste man normalerweise durch die Wand bohren. Aber auch da gibt es relativ elegante Lösungen. Es gibt zum Beispiel Kabeldurchführungen. Das heißt also, da ist das Kabel an der Stelle dann so ein bisschen platter. Man kann also dann quasi auch noch ein Fenster auf und zu machen. Und das Kabel wird dann einfach so ohne Bohren dann halt durchgeführt. Die Möglichkeit gibt es dann tatsächlich auch noch. Also es gibt schon genügend Möglichkeiten, wo man eine Satellitenantenne installieren kann. Und es ist ja auch mittlerweile, seit wir die Digitalisierung und Astra haben, Astra empfiehlt eigentlich immer noch die klassischen 60 Zentimeter. Aber es gibt mir aber mittlerweile Antennen ab, ich sag jetzt mal 25 Zentimeter, 30 Zentimeter. Klar, die haben nicht so eine gute Schlechtwetterreserve. Das heißt, wenn dann tatsächlich mal, wie heute hier gerade, mal so ein Regenguss runterkommt, dann kann es auch mal sein, dass dann tatsächlich auch mal das Bild leicht aussetzt. Aber prinzipiell geht der Empfang inzwischen auch mit so einer wirklich ganz kleinen Antenne. Und die kosten auch wirklich kaum Geld. Also das gibt's im Handel mittlerweile schon für 20, 30 Euro. Und wie gesagt, wenn der Fernseher dann tatsächlich auch schon ein DVB-S-Tuner eingebaut hat, bekommt man dann den Satellitenempfang dann tatsächlich dazu. Der Vorteil ist, man hat dann halt weit mehr Angebote, auch in HD. Klar, mittlerweile beim Streaming muss man sagen, da sieht es schon wieder ganz anders aus. Also es gibt mittlerweile die sogenannten Fast Channels. Wir hatten das Ganze auch mal in einem eigenen Podcast. Kleine Spartenkanäle, die tatsächlich mittlerweile exklusiv im Internet angeboten werden, oft sogar kostenlos, die über Satellit dann nicht verfügbar sind. Aber wer so das Grundangebot möchte, klar, man muss natürlich dazu sagen, RTL, Sat1, die großen Privatsender, wer sie in HD schauen will, muss auch über Satellit zahlen. Muss dann beispielsweise HD Plus abonnieren. Und das kostet dann natürlich dann auch wieder extra Geld. Aber so ansonsten, das Grundangebot über Satellit ist halt verfügbar. Und das Schöne ist halt auch, sobald ein Programm neu startet, ist es über Satellit sofort zu haben.
Weil das ja für die anderen Verbreitungswege oft auch der Zuführungsweg ist.
Richtig. Und ein Kabelnetzbetreiber oder auch ein IPTV-Anbieter oder auch ein Streaming-Anbieter, die nehmen das Signal dann weg. Und das kann aber unter Umständen auch mal ein bisschen dauern. Früher war das auch noch abhängig von Entscheidungen der Landesmedienanstalten. Das heißt, da mussten erst die entsprechenden Lizenzen vergeben werden. Es gab sogar eine Rangreihenfolge im Kabel, weil die Sendeplätze damals noch begrenzt waren. Das hat sich zum Glück durch die Digitalisierung inzwischen erledigt. Das heißt also, man hat schon genug Platz, um neue Anbieter auch einzuspeisen. Also wie gesagt, der Satellitendirektempfang, nicht für jeden, aber doch für viele auch noch eine Alternative. Und ja, was kann man also sagen? Wir können jetzt mal festhalten. Nächstes Jahr, wie gesagt, wird sich dann für ganz viele Mieter einiges ändern. Ich denke mal, da wird der Vermieter die Leute dann auch darauf hinweisen oder vielleicht auch nicht. Also rein theoretisch ist er dazu verpflichtet dann und darf dann in den Nebenkosten den Kabelanschluss nicht mehr abrechnen. Da muss man natürlich dann auch zum Jahresende dann mal schauen, ist das weiter mit drin? Hat der Vermieter eventuell da auch den Mieter darüber mal informiert? Wie schaut das aus? Also so muss man dann auch tatsächlich erstmal schauen, ob das alles wirklich so reibungslos funktioniert. Nicht, dass der Kabelanschluss dann trotzdem weiter noch in den Nebenkosten mit abgerechnet wird. Es darf, wie gesagt, dann ab Juli nächsten Jahres nicht mehr sein. Und ja, und dann hat jeder selbst die Möglichkeit, die Qual der Wahl. Also entweder man bleibt beim Kabel, muss dann natürlich dann selbst alles mit dem jeweiligen lokalen, regionalen Netzbetreiber dann ausmachen. Man kann wechseln zu IPTV, zu einem Streaming-Anbieter. Man kann auf Antenne gehen, wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, das zu empfangen. Oder halt der klassische Satellitendirektempfang. Richtig. Das sind die Möglichkeiten, die halt jeder hat. Und es ist natürlich eine individuelle Sache. Es kommt auch immer darauf an, was wünscht man. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dann mal Preisvergleiche zu ziehen. Wer hat das für mich individuell wirklich beste Angebot? Und ja, dann kann jeder selbst entscheiden, was er dann ab nächstem Jahr, Mitte nächsten Jahres dann tut.
Wir bleiben natürlich auch dran, wenn sich an den Preisen was ändert, wenn es Neues gibt bezüglich DVB-T-Frequenzen etc. pp. Lohnt sich also auch, wenn man sich dafür interessiert, auf teltarif.de ab und zu mal vorbeizuschauen.
Das sowieso. Und wenn es was ganz Neues gibt, natürlich auch wieder hier im Podcast.
Ganz genau. Michael, ich danke dir und bis demnächst.
Bis demnächst und tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.